Ich meine, ich habe da jetzt keine validen Daten oder noch nichts ausgewertet. Wenn wir aber in der Pflege generell sagen können, wir sind zuverlässig, wie ich so vorhin gesagt habe, ne? Jemand informiert morgens, macht seine Morgenrunde, stellt Gläser hin, macht das Fenster zu, sagt der Frau Müller, Mensch, Frau Müller, um 15 Uhr kommt der Xaver zum Wundverbandswechsel und der ist dann tatsächlich da, dann ist es natürlich eine schöne Geschichte.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by Medifox Dan.
In der heutigen Folge dreht sich wieder alles rund um die neue Personalbemessung. Und diesmal die erste Sicht aus der Praxis bzw. wie Einrichtungen mit der neuen Personalbemessung umgehen. Und wer, wenn nicht der Dienstplanbauer selbst, nämlich Xaver Bauer, kennt sich besser aus mit der Dienstplangestaltung und auch der Umsetzung des PBIMs. Und in diesem Sinne freut euch einfach auf Xaver und die ersten Eindrücke aus der Praxis. In diesem Sinne einfach diese Folge im Podcast hören. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Xaver, hier bei mir bei Pflege faktisch im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, jetzt heute sprechen wir auch nochmal zu PBEM, also die neue Personalbemessung. Und sie steht ja in den Startlöchern, beziehungsweise ist jetzt ja auch schon gestartet. Und es kommen eben auf die Einrichtung ganz viele umfassende Herausforderungen und auch ein ja, strategischer Wandel, will ich mal so sagen, kommt auf die Einrichtung zu. Und wer nicht aus der Praxis sprechen kann, also wer nicht du das bist, ja, deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf, Francesca. Das freut mich natürlich unheimlich.
Genau, Xaver, ich denke, wir kennen uns von den Messen und haben uns auch schon das ein oder andere Mal auch zum Kaffee getroffen auf der Messe. Und ja, ich sag einfach zwei Sätze zu dir. Du bist Healthcare und Change-Pionier, so nennst du dich auch. Und dein Name ist sozusagen auch Programm, denn du bist auch Xaver Bauer, aber auch der Dienstplanbauer. Das finde ich, eine sehr schöne, kreativer Umgang auch mit deinem Namen. Genau, und neben deiner Öffentlichkeitsarbeit und dass du der Pflege eine Stimme gibst, beschäftigst du dich aber auch hauptamtlich natürlich mit der Gestaltung von Dienstplänen und somit eben auch mit dem Personal und somit auch eben mit der neuen Pflegepersonalbemessung. Genau, vielleicht zum Einstieg, also Dienstplan, Bauer und Manager. Und ja, warum ist eigentlich so Dienstplangestaltung dein Steckenpferd und was macht die Dienstplanung eigentlich für dich so spannend?
Ja, ich glaube, da müssen wir in meiner beruflichen Karriere eigentlich anfangen. Ich habe mich im Jahr 2019 sehr mit dem Dienstplan beschäftigt, also ab dem Jahr 2019, weil er mir selber auf die Füße gefallen ist. Ne? Also letzten Endes war ich Führungskraft und habe mich massiv verplant, hatte eigentlich auch keine Ahnung von Dienstplanung. Und dann musste ich mir Gedanken machen, wie ich mich selber entlaste eigentlich letzten Endes und wie ich auch Mitarbeitende entlaste. Und dann bin ich erstmal mit der Nettodienstplanung in Verbindung gekommen, habe angefangen, mir auch Dinge auszurechnen, habe mir Handwerkszeug entwickelt. Und das ist so eine richtige berufliche Challenge eigentlich geworden, weil ich weiß, durch eine optimierte Dienstplanung und auch damit verbundene Ablaufgestaltung in den Einrichtungen kann ich Rahmenbedingungen setzen und kann Strukturen setzen. Genau. Und ja, das ist einfach auch so mein Thema jetzt gerade in der Arbeit als Dienstplanbauer oder Dienstplanmanager bei Cursana, dass wir es wirklich schaffen wollen, dass das unser Ziel ist, eine gerechte Pflege herzustellen, dass es wir schaffen, einen guten Dienstplan für die Mitarbeitenden zu erstellen, dass wir wirklich Schichten anpassen, auch Mitarbeiterbedürfnisse berücksichtigen. Aber natürlich nicht, wenn wir über Mitarbeiterbedürfnisse sprechen, das sollen nicht auch nur vordergründig sein, sondern auch die Bewohnerbedürfnisse nicht vergessen. Auch wie ist es zum Beispiel möglich, an den Wochenenden Zuverlässiges frei zu gestalten? Wie ist es überhaupt möglich, dass das Einspringen reduziert wird? Und das sind so meine Themen, mit denen ich mich da eigentlich letzten Endes beschäftige. Und mein Motto ist eigentlich wirklich was machen, Pflege besser machen und nicht so viel schwätzen, sondern wirklich kreative, innovative Ideen ins Unternehmen reinbringen und umsetzen.
Das ist schön. Jetzt hast du gesagt, schon innovative und kreative Ideen ins Unternehmen reinbringen. Und Coursana ist auch schon gefallen. Magst du vielleicht noch 2, 3 Sätze zu Coursana sagen für alle Hörerinnen und Hörer, die eben Coursana nicht kennen? Also wie viele Häuser betreust du oder wie viele Häuser hat Coursana überhaupt? Und was, ja, genau, dass du Personal managst, hast du schon gesagt. Aber vielleicht kannst du noch 2, 3 Sätze zu deinen Aufgaben und zu Coursana sagen.
Sehr, sehr gerne. Also Coursana ist ein Pflegeheimträger, privater, familiäre Pflegeheimträger von 100%ige Dussmann-Tochter sozusagen, also sehr familiär, und hat 100 Einrichtungen, also ist der fünftgrößte Träger in Deutschland, mit auch einer sehr zuverlässigen und strukturierten und organisierten Organisation und auch Kultur. Und zu meinen Aufgaben, die ich einfach habe, dass wir erstmal Abläufe in den Einrichtungen überprüfen, dass wir Versorgungszeiten überprüfen, also dass wir wirklich schauen in den Einrichtungen, wie viel Zeit brauche ich für eine qualitativ hochwertige Pflege, und dass wir danach dann auch planen und die Einrichtungen dahingehend strukturieren. Natürlich, Dienstplanmanagement bedeutet nicht nur, ich arbeite hier als Stabstelle oder als Beratungsfunktion für die Einrichtungen oder auch unterstützend im Bereich des Lernens oder der Akademisierung auch von Pflegedienstleitung, sondern dass wir wirklich im Betrieb zusammenarbeiten. Also dass wir gucken müssen, stimmt mein Qualitätsmanagement, stimmen meine Maßnahmen, wie ist es mit der IT, was ist in der IT umsetzbar, und das bündelt sich dann letzten Endes auch alles irgendwo in meiner Stelle, und dann gebe ich meine Ratschläge und sage, gut, so und so könnten wir das jetzt umsetzen, und in den meisten Fällen wird es tatsächlich so dann auch verwirklicht und umgesetzt. Genau. Und auf jeden Fall, wie gesagt, also Ziel ist es wirklich, Arbeitszeiten und den Pflegeaufwand gerecht zu verteilen.
Da kommt ja im Endeffekt das Pflegepersonalbemessungsgesetz, oder also da kommt ja die Pflegepersonalbemessung im Endeffekt als Struktur oder als Grundlage, kommt dir im Endeffekt zugute. Ne? Wenn ich mir vorstelle, 100 Häuser, ist das ja ein guter Ansatz, ob der Herausforderung, aber wirklich auch das Personal zu managen. Ist das denn Thema in den Häusern? Also seid ihr denn schon losgelaufen, sozusagen euch mit dem Thema des PBEM auseinanderzusetzen?
Wir haben uns auf den Weg gemacht, aber eigentlich schon weit vorher. Also das Dienstplanthema war tatsächlich schon weit vor der Einführung der neuen Personalbemessung der Geschäftsführung wichtiges Thema. Und man hat da im Vorlauf auch schon, bevor ich da war, auch Dienstplanmanager eingestellt. Was wir jetzt in der neuen Personalbemessung umsetzen, ist einfach im Vorfeld erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen, okay, wir dürfen die Einrichtung auf gar keinen Fall überfordern. Also mit einer radikalisierten Ablaufänderung komme ich nicht weit. Dann landet, wenn ich ein Instrument irgendwann mal wie eine Tourenplanung in den Einrichtungen zum Beispiel implementiere, irgendwo in der Schublade. Deswegen haben wir uns 5 Schritte eigentlich ausgedacht, dass wir wirklich sagen, okay, erstens die Überprüfung von der Nettodienstplanung, das wird ja auch mit der neuen Personalbemessung, wird es nochmal an Bedeutung gewinnt, diese Nettoversorgungszeiten zu ermitteln. Ich sage immer Nettoversorgungszeiten, dass man auch weiß, um was es hier geht, dass Dienstplanung irgendwann mal kommt, aber dass ich mir erst mal bewusst sein muss, was für Versorgungszeiten stehen mir in den Einrichtungen zur Verfügung. Der zweite Schritt ist dann letzten Endes eine Ablaufanalyse, wirklich zu gucken, in den Einrichtungen ganz gezielt die komplette Einrichtung auseinanderzunehmen. Was sind denn meine Laufwege, was macht meine Rufanlage, was habe ich für eine Technik, wie läuft es mit unserer Dokumentationstechnik und so weiter. Das fließt alles miteinander rein, und dann muss ich natürlich auch noch letzten Endes die Mitarbeitenden abholen und dann auch sagen, naja gut, wie sind denn eure Kompetenzen, wie setze ich euch zukünftig gezielt ein? Das wird natürlich auch nochmal dann die nächste Frage sein. Und dann irgendwann in den nächsten Schritten, dann kann ich in eine Ablaufänderung gehen. Und daraus, wenn ich dann diese Ablaufänderung gestaltet habe, kann ich natürlich auch abbilden, wie viel Zeit benötige ich dann tatsächlich für eine hochwertige Pflege, und kann daraus dann natürlich auch wieder einen Dienstplan erstellen. Und wichtig, als 5. Schritt, der darf natürlich nicht vergessen werden, dass diese Prozesse immer evaluiert werden. Ja, also dass man dann am Ende des Monats zum Beispiel auch sagt, wir führen Evaluationsgespräche, Dienstplangespräche in Verbindung meinetwegen mit den Wohnbereichsleitungen, mit der Pflegedienstleitung, mit der QB durch, wo wir all diese Prozesse einfach nochmal durchgehen. Genau.
Ja, also spannender Ansatz, besonders auch schon beeindruckend finde ich, dass ihr schon vorher euch auf den Weg gemacht habt, ein Stück weit bevor das PBM eigentlich aktuell war, wobei es es ist ja schon relativ lange auch im Feld, ne? Also man konnte sich ja schon relativ intensiv im Vorfeld auch damit beschäftigen. Und es wird ja auch irgendwie ein Stück weit sehr diskutiert. Also in einer meiner letzten Folgen zum Beispiel wurde da schon auch sehr, sehr harte Kritik gearbeitet. Aber ist es denn für euch so, oder aus deiner Perspektive, siehst du die neue Personalbemessung als den richtigen oder den einen Weg oder als Ansatz auch für oder gegen den Personalmangel? Oder ist das gar nicht für euch so ausschlaggebend, sondern ihr setzt euch sowieso schon anders mit den Themen auseinander?
Also was so meine persönliche Einstellung ist zu der neuen Personalbemessung, wo ich wirklich die Chancen sehe, dass wir es wieder schaffen können, Rahmenbedingungen zu setzen. Und dass wir uns da einfach auch auf dem richtigen Weg gemacht haben, erstmal Ablauf, Organisation und Rahmenbedingungen wieder zu definieren. Mhm. Das ist was ganz Wichtiges. Ich kann mich an den Herrn Wipp erinnern, ne? Der war ja da auch bei euch in der Folge, der hat dann letzten Endes gesagt, ja, wie sieht oft unsere Arbeitsorganisation in der Pflege aus? Du gehst links lang, du gehst rechts lang. Das ist aber kein effektives Arbeiten und schafft auch letzten Endes eine Mitarbeiterunzufriedenheit, weil ich dann vielleicht auch unheimlich motivierte Mitarbeiter, Pflegekräfte habe, die dann sagen, boah, ich bin aber organisiert und manche anderen schaffen es vielleicht nicht so organisiert zu arbeiten. Und da wollen wir eine einheitliche Linie finden. Genau. Und das ist natürlich dann qualitativ hochwertig. Also wenn wir letzten Endes dann sagen können, früh morgens kommt der Pflegehelfer Xaver um die Ecke und sagt, okay, liebe Frau Müller, um 15 Uhr bekommen Sie heute zuverlässig Ihren Wundverband. Und dann kommt wirklich auch um 15 Uhr jemand. Dann habe ich eine stehende, funktionierende Ablaufplanung und wir müssen nicht mehr warten. Die Bewohner müssen nicht mehr warten, wir sind zuverlässig, macht dann natürlich dann auch eine Außenwirkung. Und dann haben wir natürlich auch den Vorteil, sehe ich auch, durch die Mehrpersonalisierung und die Änderung der Ablauforganisation, das ist tatsächlich hoffentlich möglich werden wird, nochmal eine Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen, dass wir einfach eine zuverlässige Dienstplanung dann auch bieten können.
Und du sprichst es gerade an, Mitarbeiterzufriedenheit, weil eine Frage, die mich natürlich auch noch interessiert ist, ist denn das PBEM an sich auch Thema bei euch in den Häusern? Also wie gehen zum Beispiel die Mitarbeitenden damit um? Kennen die das Konzept? Haben die sich damit auseinandergesetzt? Habt ihr die Mitarbeitenden auch darauf vorbereitet?
Also, was mir immer persönlich ganz, ganz wichtig ist, wie gesagt, diesen Überforderungsprozess habe ich schon angesprochen, wenn ich jetzt 5 Themen, die ich vorhin genannt habe, sofort in die Einrichtung implementieren würde, das würde Unsicherheit erzeugen, da würde ich die Leute völlig überfordern. Also, was wir machen müssen, das ist erstmal für Sicherheit zu sorgen. Gibt es ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, welche Bedürfnisse hat denn letzten Endes ein Mitarbeiter? Und das bedeutet, wir müssen Fragen beantworten. Wie es auch zum Beispiel Herr Wipp jetzt schon im letzten Podcast bei dir da auch nochmal erwähnt hat, er hat dann gesagt, die Mitarbeitenden, da gibt es vielleicht dann Herausforderungen im Bereich der Kompetenzen. Wie sieht es aus? Wie gehen wir damit um? Wo können wir die Mitarbeitenden abholen? Da gehört ja auch ganz viel Personalmanagement dazu und auch ganz viel Erfahrung und Sensibilität im Personalmanagement, wo wir unsere Mitarbeitenden letzten Endes abholen. Genau.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, also ihr hattet euch ja vorher schon auseinandergesetzt mit dem Thema Dienstplangestaltung an sich, beziehungsweise auch Tourenplanung und so weiter. Und wie weit sind denn jetzt ganz konkret die Vorbereitungen in Bezug auf die Umsetzung des PBEMs?
Also wir haben 4 Teilprojekte implementiert bei Cursana, die wir schrittweise ausrollen wollen. Das ist ein Gesamtprojekt letzten Endes. Cursana denkt Pflege neu. Es ist auch ganz schön, also diese interdisziplinäre Arbeit dann mit Regionalgeschäftsführungen, also Regionalleitern sind dabei, ne? Also die da ihre langjährige Erfahrung auch mit einspielen. Wir haben das ZQM mit dabei, da ist die IT mit dabei, das Pflegesatzwesen ist beteiligt und so weiter. Also wirklich ein interdisziplinäres, großartiges, innovatives Team, was da zusammenarbeitet. Und dann rollen wir das schrittweise in den Einrichtungen aus. Und wie weit wir im Moment sind, klar, Nettodienstplanung ist ein unheimlich wichtiges Thema, wird es auch weiterhin sein, wie ich es vorhin besprochen habe, und dass wir in diese Ablaufanalysen gehen. Ne? Und dann folgen die nächsten Schritte. Aber da können wir uns vielleicht auch nochmal dazu dann austauschen.
Ja, genau, wir sind ja noch, sag ich mal, in der Vorprobephase sozusagen. Und vielleicht tauschen wir uns in einem Jahr nochmal aus, um dann nochmal zu genau gucken, wie es praktisch umgesetzt ist. Und auch da nochmal ganz kurz, auch total praktisch, wie planst du denn eigentlich das Personal? Also digitale Dienstplangestaltung oder wie gehst du dabei vor und was ist Vorteil vielleicht auch von digital oder eben, wenn du sagst, ihr Dokument vielleicht noch auf Papier? Also
wir müssen eigentlich mal ganz woanders ansetzen, bevor wir über Digitalisierung sprechen. Und da nehme ich mir zum Beispiel ein Beispiel an meinem Vater. Ne? Der ist Bildhauer und könnte dich jetzt so als Figur machen, wie du letzten Endes bist. Nur in einem Klumpen Wachs. Jetzt hat er natürlich Digitalisierung auch für sich gefunden und kann das Ganze am Computer machen und letzten Endes dann mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Was wir in der Pflege brauchen, ist unser Handwerkszeug. Und das ist unheimlich wichtig. Ne? Also wie berechne ich Nettowerte? Wie berechne ich mir überhaupt letzten Endes erstmal eine Soll-VK-Zahl? Was sind Bruttowerte? Und das muss geschult werden. Also wir haben jetzt einen Akademieplan dann auch erstellt für Pflegedienstleitungen und auch Einrichtungsleitungen. Und weiterhin holen wir dann auch die WBLs mit ins Boot, dass die wirklich dieses Handwerkszeug bekommen und nicht diese Aussage mehr stattfindet, wir planen 5 auf dem Wohnbereich im Frühdienst, weil es schon immer so war, sondern wirklich, dass es Bewohnerstruktur abhängig ist, wie unsere Dienstplanung für den nächsten Monat dann letzten Endes gestaltet ist. Und natürlich auch die individuellen Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden. Genau.
Ja. Also ich finde, das ist ein total schönes Beispiel und auch vielleicht nochmal abgesehen davon, welche Tools man einsetzt, um überhaupt irgendwas umzusetzen, wie wichtig einfach nochmal die Basis auch ist. Ne? Und wenn du so schön sagst, das Handwerkszeug, also auch zu gucken, wie mache ich das denn generell, ne? Dann ist eigentlich unabhängig davon, ob ich es auf dem Papier plane oder im 3D-Drucker auf der digitalisierten Ebene sozusagen. Ich glaube, das vergessen wir manchmal, das stimmt. Also das ist eigentlich das Urhandwerk eigentlich erstmal da sein muss und das Verständnis da sein muss. Und dann, glaube ich, bin ich überzeugt, klappt das auf allen Ebenen.
Ganz genau so ist es. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich das weitergegeben habe, also dieses Wissen so auch weitergegeben habe, dann kann ich an den nächsten Schritt gehen und mir dann auch Gedanken um Digitalisierung machen. Also welche Digitalisierungsform ist jetzt letzten Endes fürs Unternehmen sinnvoll, weil sich daraus dann einfach aus den Erfahrungswerten Pflichtenheften ergibt. Ne?
Genau. Das stimmt. Und auch da nochmal so das Verständnis beim Personal. Also jetzt hast du gesagt, du schulst ganz viel und auch so der Akademiegedanke. Wie oder welche Tipps und Tricks hättest du denn jetzt wirklich aus deiner praktischen Erfahrung heraus vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen da draußen, die jetzt am Anfang sind oder die ja einfach auch in between sind, um zu gucken, wie können sie das PBAM umsetzen?
Also wie gesagt, auf jeden Fall, wie ich es jetzt schon mehrfach erwähnt habe, auf gar keinen Fall zu überfordern. Und das ist so meine eigene Erfahrung, zum Beispiel auch in den Schulungen. Ich habe immer 3 Themenblöcke zum Beispiel. Und da habe ich 2 oder 3 Mal eine Schulung gehalten mit 8 Stunden Inhalt. Ne? Danach rauchen die Köpfe und die Leute wissen vor Veränderungen, da kommt ja alles mit rein, Paragraph 4, Pflegeberufe, Gesetz. Dann wie kann ich eigentlich organisatorisch meine Arbeitsabläufe neu anpassen, was ist überhaupt der Interventionskatalog, dann gehe ich nochmal auf die Nettodienstplanung ein, wie sieht es denn zukünftig mit 3 verschiedenen Vollzeitäquivalenten aus, im Moment haben wir ja nur 1 Vollzeitäquivalente, wie sieht es zukünftig mit 3 Vollzeitäquivalenten aus, also man darf die Menschen um Gottes Willen nicht überfordern, das war auch meine eigene Erfahrung, sonst haben sie schon von herein überhaupt gar keinen Bock mehr, da irgendwas umzusetzen. Und deswegen wirklich schrittweise, langsam, nach und nach. Und so gehe ich da eigentlich auch mit den Einrichtungen um. Und ich finde es auch schön, dass die Einrichtungen da eigentlich sehr begeistert sind und mitmachen und willig sind und auch was verändern möchten. Also die Einrichtungsleitung, die fragen selber nach, die PDS fragen selber nach. Mensch, Dienstplanbauer, komm mal um die Ecke und unterstütze uns da mal in den Prozessen. Und das finde ich echt toll. Also dass man da nicht hinterher rennt und bettelt, sondern wirklich auch selber die Nachfrage da ist.
Ja, dass auch proaktiv ist, ne? Das höre ich da so ein bisschen raus. Das finde ich auch gut. Und auf der anderen Seite hat das auch nochmal, oder stelle ich mir nochmal die Frage, hat das denn Auswirkungen auf die Bewohner und auf die Bewohnerzufriedenheit? Also wenn wir jetzt nochmal von den Mitarbeitern sind, die sehr positiv eingestellt sind und sagen, ja, sie wollen am Dienstplan, sag ich mal, die Stellschrauben schrauben, um es zu optimieren. Hat das denn Auswirkungen auf die Bewohner oder wie reagieren die Bewohner darauf?
Natürlich, also ich meine, ich habe da jetzt keine validen Daten oder noch nichts ausgewertet. Wenn wir aber in der Pflege generell sagen können, wir sind zuverlässig, wie ich so vorhin gesagt habe, ne? Jemand informiert morgens, macht seine Morgenrunde, stellt Gläser hin, macht das Fenster zu, sagt der Frau Müller, Mensch, Frau Müller, um 15 Uhr kommt der Xaver zum Wundverbandswechsel und der ist dann tatsächlich da, dann ist es natürlich eine schöne Geschichte. Warum sage ich das auch? Also ich habe mir immer mal so Gedanken gemacht, wenn ich auch mal in früheren Einrichtungen war, warum Bushaltestellen in den Einrichtungen oft implementiert werden und warum sich die Bewohner da wohlfühlen und warum die Bewohner da tatsächlich Anführungszeichen abgeholt werden, weil wir oft in der Pflege einfach diese Herausforderung haben, dass unsere Bewohner tatsächlich warten. Also wie oft wird gefragt, wann kommt denn der Pfleger Xaver jetzt endlich zum Wundverbandswechsel? Der wolle schon um 15 Uhr da sein. Und wenn wir das schaffen, wirklich eine zuverlässige Pflege in den Einrichtungen überall zu gewährleisten, deutschlandweit, dann haben wir natürlich auch eine schöne Außenwirkung, ne? Also für alle, ne? Also die das in der Pflege umsetzen und machen natürlich auch die Pflege damit auch wieder attraktiver.
Ja, schön. Also ich erlebe dich sehr positiv und wie gesagt, ich finde das auch super spannend zu hören, dass es einfach auch aus den Einrichtungen positiv getragen wird, aber ich glaube auch, dass es natürlich ein Stück weit daran liegt, dass ihr im Vorfeld euch schon viel mit dem Dienstplan an sich und der Gestaltung eines optimierten Dienstplans auseinandergesetzt habt. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen auf die kritischen Stimmen zurückkommen. Das interessiert mich natürlich schon auch noch mal wirklich, weil was im Moment sehr diskutiert wird, ist zum Beispiel einmal, dass ja das PBEN eigentlich auf dem alten Pflegebedürftigkeitsbegriff beruht sozusagen und der eigentlich auch nichts mit der Pflegefachlichkeit zu tun hat. Siehst du das genauso oder ändert sich an der Pflegefachlichkeit etwas vielleicht durch das PBEM, wenn wir nochmal an diese drei Qualifikationsstufen denken?
Es gibt natürlich letzten Endes eine quantitative Betrachtung, die ja dann in dem 113c definiert ist. Das ist natürlich auch wieder eine Vorgabe, also wir müssen letzten Endes wieder so und so viel Personal quantitativ vorhalten. So, es steht uns aber immer noch frei, ne, was wir zum Beispiel letzten Endes mit dieser Zeit machen. Und da berufe ich mich auch wieder auf das Pflegeberufegesetz, dass Pflegefachkräfte hier nicht minutengenau, ne, wie es dann auch in der Rotgangstudie ermittelt worden ist, dass man sagt, okay, für Blutzuckermessen habe ich 2 Minuten und so weiter, sondern dass das immer noch die Entscheidung von Pflegefachkräften oder von, also vor allem von Pflegefachkräften bleibt, wer macht was wann. Und da müssen wir auch hin, dass wir meinetwegen in einer Woche 300 Stunden direkt am Bett zur Verfügung haben an Personal und wie setze ich die ganz klug und auch gut ein. Das muss unsere Fragestellung sein und das muss auch die Fragestellung von Pflegefachkräften letzten Endes sein. Genau, also die Autonomie sehe ich da nicht so ganz beschnitten, wie man es tatsächlich oft in den kritischen Stimmen hört. Also da habe ich tatsächlich nochmal eine andere Meinung.
Ja, ich finde das auch völlig legitim und deswegen mag ich auch, mich einfach auch mit den kritischen Stimmen auseinanderzusetzen, um einfach herauszufinden, was ist denn eigentlich das Bestmögliche oder die bestmögliche Versorgung für die Bedürftigen oder die Betroffenen, als auch natürlich für diejenigen, die die Versorgung sicherstellen müssen. Ne? In dem Fall auch uns Mitarbeitende oder die Mitarbeitenden in der Pflege. Also von daher glaube ich, hilft die Auseinandersetzung sehr damit, einfach den richtigen Weg für sich zu finden.
Auf jeden Fall. Und diese Kritikpunkte, die nehmen wir auch immer mit auf. Also die sind ein großer Bestandteil. Also wenn ich sowas zum Beispiel dann höre, auch aus den letzten Meetings mit der Frau Professor Dr. Haseler, glaube ich, die da auch ihren festen Standpunkt, dann auch nochmal einen wissenschaftlich gut fundierten Standpunkt hat, dass wir diese Dinge tatsächlich mit aufnehmen und dann natürlich auch reflektieren in unseren Arbeitskreisen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Folge und ganz spannende Insights sozusagen aus der Praxis, wie ihr damit umgeht oder wie du insbesondere als Dienstplanbauer dich auch damit auseinandergesetzt hast. Und von daher vielleicht so einmal ganz kurz zum Abschluss noch so, was kannst du noch den Hörerinnen und Hörern aus deiner Perspektive, aus deiner praktischen Erfahrung mit auf den Weg geben?
Ja, ich denke, man hat es sehr einfach oder sehr leicht, wenn man für eine Sache brennt, wenn man Leute anstecken kann, wenn man wirklich Chancen sieht und sagt, okay, Mensch, Rahmenbedingungen, Ablaufänderungen können tatsächlich die Pflege besser machen. Ne? Und damit die Leute anstecken, eine Mitarbeiterzufriedenheit schaffen, Vertrauen schaffen, dass es diese Begeisterungsfähigkeit einfach letzten Endes benötigt. Und auf allen Ebenen, das sind Führungskräfte, das sind dann die Pflegekräfte im operativen Bereich, das ist auch bei uns im Unternehmen, sind es andere Mitarbeitenden, ZQM und so weiter, die muss man halt dafür begeistern und dann sieht es schon, ne? Und dann bringt man auch einiges auf die Strecke.
Ja, also ich merke die Begeisterung selbst jetzt hier durch deine Stimme im Podcast. Also vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Begeisterung. Und ja, ich komme sehr gerne auf das Angebot zurück, wenn wir ein bisschen weiter sind mit dem PBEM und der Umsetzung. Und dann unterhalten wir uns mit Sicherheit nochmal ganz praktisch darüber. Und ja, freue mich, dich bald irgendwo auf irgendeiner Messe oder bald zum Kaffee wieder zu treffen. Und an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dich und deine Zeit und ja, für diese wunderbare Folge im Podcast.
Vielen Dank, Francesca. Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdaten.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dahn.